der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Wer ist wer, was ist was und wer war es tatsächlich? Auf diese, naja, scheinbar einfachen Fragen lassen sich viele Diskussionen so rund um das Internet und Cybersicherheit, glaube ich, so ein bisschen reduzieren. Und am Ende lässt sich das wohl alles auf Vertrauen bezeichnen. Ja? Lässt sich das eigentlich technisch herstellen? Wie könnte da so eine Architektur aussehen? Darum soll es gehen in diesem Sommermonat bei Per Anhalter durch den Cyberraum. In manchen Bundesländern sind ja sogar schon Sommerferien, andere fangen gerade erst an jetzt oder im nächsten Monat. Egal, bei uns wird im Sommer auch der Cyberraum bespielt. Und das Schöne an dem Cyberraum ist ja, der ist in unserem Kopf. Und das ist eigentlich eine ganz kühle Angelegenheit. Also hier die Abkühlung für die Ohren und den Kopf. Und wie immer die Bitte, verteilt gerne Herzchen und Däumchen in der Podcast-App eures Vertrauens. So kriegen wir dann vielleicht mehr Menschen dazu, sich für Cybersicherheitsforschung zu interessieren. Fragen, Ideen für Themen oder Kritik, Lob auch immer gern per E-Mail podcast@cyberagentur.de oder auf unsere Mailbox sprechen. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Die ist da auch echt und überprüft die Nummer. Und ganz echt vor mir sitzt ein Gast, Fabian Schrumpf. Dr. Fabian Schrumpf, grüß dich, hi.
Hallo Marcel.
Du bist bei der Cyberagentur und auch echt, aber remote, virtuell, ist noch Professor Daniel Löwenberger dabei. Hallo.
Hallo, ich bin momentan auf Dienstreisen und ich schalte mich remote zu und bin sehr froh, hier in dem Podcast mitwirken zu dürfen.
Genau, wobei sozusagen, ob du jetzt wirklich echt bist, ne, das kann man ja gar nicht überprüfen jetzt in dem Fall. Ne? Also wie würdest du denn vielleicht unter Beweis stellen, Daniel, also A, dass du ein Mensch bist, kann ja auch irgendwie eine Maschine sein, die da mit uns spricht, und B, dass du auch Daniel bist, dass du auch Daniel Löwenberger bist. Also wenn wir uns jetzt gar nicht vorher kennen würden, ne?
Ja, es ist ganz einfach. Da schaut man natürlich in den Anhalter rein und da steht ja vorne drauf, don't panic. Insofern würde ich das Ganze erstmal locker sehen, solange ich nicht offensichtlich maschinelle Attitüden an den Tag lege. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Und darum soll es ja heute auch gehen, um mediale Inhalte und die Verifikation der Echtheit von Inhalten, der Verifikation, dass nichts manipuliert wurde und wie wir das Ganze machen können. Aber an sich, wenn wir so als Menschen kommunizieren, glaube ich, ist KI noch nicht gut genug, dass das so faken könnte, dass die es nicht merken würden. Aber jetzt sind wir natürlich noch dabei.
Und ich habe ja Fabian hier, ihr kennt euch ja aus dem echten Leben sozusagen.
Genau.
Sieht plausibel aus, was wir da sehen.
Ich denke, er ist es, ja.
So, wir müssen uns aber nochmal ganz konkret euch vorstellen. Fabian, du leitest bei der Cyberagentur das Referat Kommunikation der Zukunft. Klingt eigentlich super, ne?
Das ist auch super.
Ich überlege, noch besser wäre sogar Kommunikation mit der Zukunft. Dann könnte man mal fragen, was da so auf uns zukommt.
Ja, das fragen wir uns tatsächlich jeden Tag, was da auf uns zukommt. Nicht nur ich, auch meine Kollegen und Kolleginnen.
Und wie immer bei Per Anhalter durch den Cyberraum, bitte einmal selbst vorstellen.
Hallo Fabian Schrumpf. Marcel stellt seine Gäste ja immer kurz vor. Sehr, sehr kurz. Deswegen haben Sie jetzt 42 Sekunden Zeit, sich selbst vorzustellen. Und bitte.
Ja, hallo, mein Name ist Fabian Schrumpf. Ich arbeite bei der Cyberagentur seit 2023. Habe vorher Elektrotechnik studiert und auch promoviert. Dann noch ein bisschen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Leipzig gearbeitet. Bin in der Cyberagentur in der sicheren Gesellschaft eingestiegen, habe da auch das Thema übernommen, über das wir heute reden, und bin seit Dezember 2024 Referatsleiter Kommunikation der Zukunft. Und das ist insofern ganz cool, dass also Kommunikation ja auch in unserem Thema eine wesentliche Rolle spielt, und bin gespannt.
Na cool, so lang können 42 Sekunden sein, ne?
Achtung, Herr Schrumpf, Ihre Zeit schrumpft dahin. 41 und 42. Stopp.
So, Sabine wird frech und macht alberne Witze im Namen. Ich entschuldige mich dafür. Fabian, du hast in Leipzig und Rostock studiert, habe ich aufgeschrieben, und bist Ingenieur sozusagen.
Ich bin Ingenieur,
genau. Und hast auch zu Biosignalen geforscht am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
Richtig.
Und dein Dienstort, müssen wir auch mal sagen jetzt, bei der Cyberagentur ist?
In Dresden. Wir haben ein Projektbüro in Dresden seit einiger Zeit und ich bin dort mit 4 anderen Kollegen angestellt und arbeite aber aktuell noch in Halle, solange wir keinen richtigen Dienstort in Dresden haben, und ja.
Aber zweiter Standort, kann man mal sagen. Daniel Löwenberger, Professor für Cybersicherheit an der OTH Amberg-Weiden, der Ostbayerischen Technischen Hochschule. Ja, so war das. Und ich glaube, Daniel, für dich hat die Sabine die Stoppuhr auch schon bereit.
Genau. Hallo Daniel Löwenberger. Denn auch für Sie gilt, Sie haben 42 Sekunden. Die starten jetzt.
Guten Tag, also mein Name ist Daniel Löwenberger. Ich bin richtig Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden, aber ich bin ein Fraunhofer Stiftungsprofessor am Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit Und da verantworte ich die Abteilung sichere Infrastruktur. Mein Hintergrund ist, ich habe einen Doktor in Kryptologie im Jahr 2012 gemacht an der Universität zu Bonn. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit Mathe gemacht und dann habe ich immer mehr Mathe gemacht und immer mehr Theorie, dass ich so viel Theorie gemacht habe, dass ich nie wieder Theorie machen durfte, sondern dann bin ich in die Praxis gewechselt und mit so einem Hochsicherheitshersteller, einem
so,
deutschen...
So, Herr Löwenberger, ja. Tick, Tack, Ticketack, 41 42.
Hochsicherheitshersteller und dann Professor. Okay, danke.
Genau.
Das dauert ja viel länger, sich vorzustellen als 42 Sekunden, habe ich jetzt gar gedacht.
Genau, ich habe es aber auch, Kryptologe finde ich super, ne? Und genau, du hast als IT-Sicherheitsexperte und Berater gearbeitet und du bist Sprecher im Fachbereich Sicherheit der Gesellschaft für Informatik, kann man auch mal sagen. Ne?
Genau, in der Gesellschaft für Informatik bin ich auch aktiv, das ist richtig.
Und du schaust sozusagen auch schon mal auf Systeme wie Quantencomputer. Das gehört auch sozusagen zu deinem Tätigkeitsfeld ein bisschen dazu.
Ja, das ist im Endeffekt dieses sichere Infrastrukturthema, der sichere Infrastruktur der Zukunft. Wie kann man zukunftsfähig bleiben, auch wenn sich die technologische Sachlage ändert und so weiter. Und da ist Postquantenkryptographie ein Beispiel.
Da hast du natürlich unsere beiden Quantenfolgen, Folge 4 und 7, natürlich gehört, Daniel.
Selbstverständlich.
So, wir schauen sozusagen, was ist eigentlich das Problem, über das wir hier reden. Fabian, fangen wir mit dem an. Wann hast du, glaube ich, zum letzten Mal im Internet nachgeschaut und dich gefragt, warte mal, ist das überhaupt echt, was ich da sehe oder lese oder höre? Ne? Kann das überhaupt wahr sein, was da steht?
Ja, im Prinzip bei allem, was man auf Social Media sieht und hört. Also
ist mittlerweile so, ne?
Das ist wirklich mittlerweile so. Also wenn das, selbst wenn man eine Verlinkung hat von irgendwelchen augenscheinlich seriösen Medien, sollte man sich immer so ein bisschen fragen, ist denn das wirklich das, was ich da sehe? Also wir haben ja die Doppelgänger-Kampagne, wo wirklich 1:1 die Spiegel-Homepages nachgemacht worden sind. Also selbst wenn das irgendwie wie der Spiegel aussieht, kann man eben nicht sicher sein, dass das auch wirklich der Spiegel ist.
Daniel, hast du was im Kopf, eine konkrete Situation, wo du dich gefragt hast, oh, warte mal, das stimmt doch nicht oder kann doch nicht stimmen?
Ja, das passiert tatsächlich immer mal wieder, gerade in Zeiten von generativer KI. Also das sieht man, manche Sachen sieht man irgendwie, ist klar erzeugt und bei anderen aber halt nicht. Und dann ist es nicht mehr offensichtlich, ob Dinge echt sind oder nicht. Und der Punkt ist ja, was interessant ist, Fabian und ich, wir sind ja Techniker, ne? Also wir sind ja quasi aware, dass das nicht echt sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es gibt da so Satirezeitungen in Deutsch, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber wenn die Leute schon auf diesen Quatsch reinfallen, ja, also gibt es dann so Antworten aus dem Off, was die Leute dazu geschrieben haben, zu irgendwelchen offensichtlichen Quatschnachrichten. Und wenn die schon auf sowas reinfallen, dann muss man sich halt schon fragen, was passiert, wenn jemand gezielt Informationen manipuliert und so die breiten Massen anspricht. Das ist demokratiezersetzend und gefährlich.
Wollen wir das mal kurz so in die Zukunft ein bisschen projizieren? Also welche Probleme kommen da auf uns zu oder welche Probleme seht ihr, wenn das jetzt so weitergeht, wie es sich gerade so zeigt? Ne? Also hallo Referat Zukunft sozusagen. Was sind so Befürchtungen, wo es hinführen könnte?
Naja, dass der Begriff der Wahrheit einfach immer relativer wird. Also, dass am Ende vielleicht Wahrheit einfach das ist, was die Mehrheit glaubt, was wahr ist.
Na, ich meine, das ist gruselig, weil zum Beispiel gewisse politische Strömungen auch gerade mit diesem Wahrheitsbegriff spielen und wir aber gleichzeitig die Technologien plötzlich haben, um diese Wahrheit zu verdrehen und objektive Wahrheit zu subjektiven Wahrheiten umzudefinieren. Und das ist eine Konvergenz zwischen einer politischen und einer technologischen Situation, die wir noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten. Das ist also unklar, wie sich das entwickelt, aber es fühlt sich gefährlich an.
Und ist denn echt immer nur was man anfassen kann?
Na, ich würde sagen, echt ist vor allem das, was man überprüfen kann. Ob das, was ich sehe im Internet, aber vielleicht auch im Fernsehen, ob das authentisch ist, ob die Integrität dessen, was zu sehen ist, auch gewährleistet ist. Also ob der Papst wirklich im weißen Balenciaga-Anorak abgebildet wurde oder eben halt auch nicht.
Das war das erste Bild, auf das ich reingefallen bin. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja krass, schicker Mantel.
Wie haben Sie den denn erwischt?
Aber genau. Ja, das war dann Midjourney, ne?
Also hinter der Frage steckt so ein bisschen was, wenn ich zu Hause, man hat ja so Kinder, die machen ja manchmal so Sachen und die kaufen zum Beispiel so, so Klamotten in einem Spiel, ne? Wo ich immer denke, was ist denn das für Quatsch? Also eigentlich ist es nicht echt, das sind irgendwie auch nur ein paar Nullen, ein paar Einsen. Da denke ich mir die ganze Zeit, okay, da gibt man für was Digitales Geld aus, was überhaupt nicht existiert. Aber es existiert ja doch irgendwie.
Das ist ja der Unterschied zwischen Cyberraum und Realität, ja.
Ja. Also ich meine, wenn ich mir in einem Computerspiel irgendwie so eine Rüstung kaufe oder irgendwie ein krasses Schwert, dann habe ich da vielleicht innerhalb dieses Computerspiels den Vorteil, dass ich besonders gut bin oder besonders gut aussehe. Aber da ist die Gefahr eigentlich ja nur die, dass man halt einen Haufen
Geld wird.
Ja, man wird halt geldlos, genau.
Dass die Eltern irgendwann dastehen und sagen, das ist mal gut.
Ja, genau, wenn es dann wirklich in die hunderte Euro geht. Ja. Aber wenn es so um Nachrichten geht, das macht ja wirklich gesellschaftlichen Schaden.
Mhm. Wir fragen mal Sabine, ob die eigentlich echt ist.
Ob ich echt bin? Ich habe kein Handtuch, keine Geburtsurkunde, keinen Lieblingscafé und kann keine Steuererklärung machen. Aber ich kann komplexe Hash-Funktionen erklären und dabei freundlich klingen. Und, naja, das Universum hat 7,5 Millionen Jahre gebraucht, um die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem zu beantworten. Und die Antwort war 42. Wenn das reicht, um grundlegende Existenzfragen zu klären, dann bin ich mit meinem KI-Dasein wohl auch durchgekommen.
Ja, okay. Wir würden ja hier nicht zu dritt miteinander sitzen und miteinander reden, wenn ihr zwei nicht irgendeine Idee hättet sozusagen. Ja, wenn ihr nicht eine Idee hättet, wie man sowas weiterentwickeln kann, wie es sich mit der Wahrheit im Internet verhält. C2PAXT oder C2PAXT, ne, heißt sozusagen die Idee oder sozusagen die Überschrift über euer Thema sozusagen. Da kommen wir gleich zu. Fabian, einmal sozusagen, dass wir verstehen, wie es funktioniert bei der Cyberagentur nochmal. Ihr habt eine Studie vergeben sozusagen als Forschungsauftrag. Sag uns nochmal irgendwie schnell die Key Facts. Also wann habt ihr es ausgeschrieben? Was hat es gekostet? Wer war alles dabei?
Also ausgeschrieben haben wir das im Juli 2024. Dann hatten die potenziellen Auftragnehmer, wie es bei uns heißt, Zeit für einen Monat, sich ein Konzept zu überlegen, uns das zuzusenden. Und im August haben wir dann das Fraunhofer ISAC und die Unterauftragnehmer bezuschlagt für, ich glaube, 220.000 Euro.
Das ging relativ schnell dann.
Also das ist ja ein eher kurzes Projekt gewesen. Die Laufzeit war 4 Monate, währenddessen halt dieses Konzept erarbeitet werden sollte. Und das war mal so ein Versuch von uns, ein bisschen schneller zu einer Auftragsvergabe zu kommen. Also ein kleineres Projekt, nicht ganz so viel Geld im Vergleich zu dem, was wir sonst immer so beauftragen, und einfach ein paar Schritte wegzulassen, die man vielleicht sonst braucht, um eben wirklich von der Idee bis zur Ausschreibung ein bisschen schneller voranzukommen.
Mhm. So, Daniel, dann was ist rausgekommen? War jetzt die Showtreppe sozusagen für dich? Was habt ihr sozusagen formuliert? Wie lässt sich sagen, ob etwas echt oder unecht ist im Internet der Zukunft?
Also es ist ja im Sinne so eine Art Vorstudie, also ein Konzept, das erstellt wurde. Ja, das, was da jetzt als Konzept erstellt wurde, das müsste man natürlich jetzt in einem Folgeschritt auch irgendwie machen auch. Ne? Also die Idee war, wir nehmen einen internationalen Standard, und zwar den Content Provenance and Authenticity Standard. Also da gibt es eine Coalition für diese Art von das heißt C2PA, und da sind die großen Player dabei. Ne? Also die Kameras bauen, die Betriebssysteme konstruieren und so weiter. Und was wir gedacht haben, ist, dass man ja bei der Medienerstellung, es geht hauptsächlich um Bilder eigentlich, bei der Medienerstellung, bei der Medienbearbeitung und bei der Medienwiedergabe im Endeffekt Sicherheitseigenschaften sicherstellen muss im Großen und Ganzen. Nämlich, dass bei der Erstellung nichts manipuliert wurde oder dass nachweisbar ist, dass es tatsächlich von einer Kamera erstellt wurde und nicht aus einem Deepfake-Generierungsprozess. Dass man sehen kann, welche Toolings, welche Software wurde zur Bearbeitung der entsprechenden Medieninhalte verwendet, zum Beispiel irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme großer amerikanischer Hersteller, die das dann mitschreiben. Und dann aber auch bei der Wiedergabe sicher zu sein, dass das, was man jetzt da wiedergibt, vom Gerät das wiedergibt, dann auch tatsächlich, dass das korrekt wiedergegeben wird. Also diese drei Schritte sozusagen. Das kann man alles technologisch, ich bin ja Kryptologe, also kryptografisch im Großen und Ganzen umsetzen und validieren. Und das hat eben C2PA getan. Und C2PA-Ext hat es dann erweitert im Großen und Ganzen oder als Idee erweitert durch Dinge wie Identity Privacy, Conflict Privacy, bestimmte Anonymisierungen, Zero-Knowledge-Beweise, Trusted Execution Platforms, Provenance Source etc.
So, das kann das ich gerne ist, noch jetzt detaillieren. Jetzt haut er uns das hier alles um die Ohren. Und dieses Ext erstmal kurz, also diese Abkürzung haben wir verstanden, und jetzt Ext heißt sozusagen Extended, ne? So habe ich es irgendwie interpretiert. Genau. Daniel, nochmal kurz sozusagen aus Nutzersicht. Wenn wir über, also wir reden, Bilder heißt sozusagen Foto und Video, ne? Dann, also etwas Visuelles sozusagen, ne? Aus Nutzersicht heißt das dann, ich könnte immer zurückverfolgen, wo kommt dieses Bild, dieses Video her. So genau. Verstehe ich es jetzt genau. Müsst ihr dafür das Internet
kennt das ja man kennt es ja Metadaten, ne? Also man macht quasi ein Bild auf und dann irgendwie auf dem Telefon und dann zeigt man die Metadaten an und dann steht da, wurde am so und so vielten mit der und der Blende an dem und dem Ort gemacht. Also die Metainformationen, die kleben an dem Bild erstmal wie ein paar Byte einfach dran und da stehen halt irgendwelche Sachen drin. Und was der C2PA-Standard gemacht hat, ist, das Ganze auf kryptografische Beine zu stellen. Das heißt, das Ganze mit digitalen Signaturen abzusichern und dann, wenn Änderungen vorgenommen wurden, weitere Metadaten zu generieren, die dann auch wiederum kryptografisch an die existierenden Metadaten drangehängt wurden. Es gibt dann so eine Baumstruktur im Großen und Ganzen oder vielleicht eine Waldstruktur, die diese Metadaten dann definiert. Entschuldigung, da ist jetzt der Hund.
Und Daniel hat einen Hund dabei, einen Labrador.
Ja, ich habe einen Labrador dabei. Frühlingsluft.
Na, so schlimm war es ja jetzt nicht.
Es war, es ist ja, aber die sollte jetzt trotzdem keine Viertelstunde bellen.
Nee, ist richtig. Daniel, also ich hatte ja schon mit sowas gerechnet, dass irgendjemand mal hier das Stichwort Blockchain, wir machen das mit Blockchain irgendwie macht. Ne? Gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen, das kann man doch alles mit Blockchain machen, aber das wollt ihr nicht.
Nee, explizit haben wir uns das angeschaut. Das ist ja sowas Ähnliches wie Blockchain, wenn man dann da Signaturen in Kette dranhängt. Genau.
Und ihr müsst nicht, muss man auch mal zum Verständnis, also man muss nicht das ganze Internet dafür umbauen.
Nee. Also ich meine, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man das gescheit machen würde, das C2PAX-Konzept, dann würde man vielleicht schon irgendein reguliertes Umfeld nehmen, wo man bestimmte Mediendaten hat, die in bestimmten Geräten bestimmte Herkünfte haben und im Kleinen dann versuchen sozusagen diese wahrscheinlich mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen versehenen Bilddaten dann auch entsprechend zusätzlich abzusichern. Also dass man das jetzt auf die Welt ausrollt, dieses Extended-Konzept, das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Ne? Also das kann vielleicht passieren in 20 Jahren, in 10 Jahren, weiß ich nicht, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, im Gegensatz zum Fabian. und da muss man sich halt dann überlegen, in was von einem Umfeld würde das dann Sinn machen. Da spricht der Hochsicherheitshersteller aus mir heraus. Wenn man sich die deutsche Hochsicherheitslandschaft anschaut, da würden mir schon verschiedenste Orte einfallen, wo man diesen Extended-Standard dann auch sinnvoll einsetzen könnte.
Und die verrät uns aber nicht.
Naja, weiß ich jetzt nicht. Also ja, halt alles, was reguliert ist. Also die regulierten Branchen. Also was ist nicht die Polizei oder so. Die könnten sicherlich, wenn die Bilddaten aus den polizeilichen, weiß ich nicht, Kameras oder so, wenn die dann verarbeiten und dann der Verarbeitungsprozess irgendwie auch bei denen läuft und das Ganze dann auch in bestimmten IT-Systemen verifiziert wird und so weiter, da könnte man sicherlich diese ganzen Extended-Geschichten einbauen und das würde sicher auch funktionieren und das würde auch flächendeckend funktionieren. Wenn man sagt, wir wollen es auf die Welt loslassen, ist halt immer so eine Sache. Klar, wir sind halt nicht die großen Player, ne, sondern wir sind halt ein paar Leute, die eine gute Idee haben und die das auch umsetzen können fachlich. Aber wir haben jetzt halt keine Jahresbudgets von ein paar Milliarden Dollar, sage ich mal, um sowas dann auch so richtig groß zu machen.
Fabian, guck nochmal nach in den Haushaltsplan. Vielleicht
ja, da muss ich nochmal gucken, ob wir da was machen können.
Müssen wir nochmal gucken, genau. Nee, aber auch im kleineren Kontext kann man das sehr gut machen. Ne? Da kann man quasi dann diese zusätzlichen Sicherheitseigenschaften, die diese Extended-Architektur vorsehen würde, das kann man dann schon umsetzen auch.
Lass noch mal kurz ein Beispiel. Ne? Also ich hatte mir einmal aufgeschrieben, so Falschbehauptung macht dann ja keinen Sinn. Also es geht wirklich um Bildmaterial, Audio vielleicht ja sogar auch. Könnte man ja vielleicht auch überlegen, ob sowas machbar ist. Und wenn das Ding dann doch KI generiert ist, dann gäbe es praktisch keine Metadaten. Also dann gäbe es sozusagen...
Also verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also erstmal, wenn das Ding jetzt KI generiert ist, dann könnte man natürlich das Fehlen von Metadaten könnte man sehen. Ja. Ne? Was man auch machen kann, ist, man kann so einen Deepfake-Detektor kann man draufschmeißen. Also KI-generierte Daten. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben. Es gibt ja große Sprachmodelle und es gibt so Tooling, da geben Sie dann Text rein. Und dann sagt es so, wie viel Prozent es denkt, dass es menschlich generiert ist und so viel, wie viel Prozent es maschinell generiert ist. Und das funktioniert ja erstaunlich gut, finde ich. Ja, mhm. Also, und so ähnlich kann man sich die Deepfake-Detektoren auch vorstellen. Da kriegt man dann im Endeffekt ein Bild und dann hat man statistische Methoden oder auch wieder KI-Methoden, die dann prüfen, ob das Bild fake ist oder ob es echt ist. Und das kann man ja dann wieder an die Metadaten dranhängen, dass sowas detektiert wurde oder nicht. Und das auch wieder kryptografisch absichern. Also quasi da kann man dann auch derartige Sachen machen. Genau.
Und sozusagen der Nachweis, jawohl, das ist echt, wenn ich das in einem dieser unmöglichen sozialen Netzwerke sehe, so ein Bild, dann müsste ich es runterladen, um reinzugucken oder wäre das sozusagen, oder seid ihr soweit noch nicht in der Idee? Also ich als einfacher Nutzer, ne, wenn ich jetzt in meinem Feed so ein Bild oder so ein Video habe, dann müsste ich irgendwie nochmal Rechtsklick machen und runterladen.
Dafür ist diese Extended-Architektur, denke ich, nicht gedacht. Mhm. Aber das C2PA-Konzept, das ist durchaus in der Lage, wenn man dann die Metadaten anschaut, das macht ja keiner dann normalerweise, ne? Also außer man ist irgendwie sehr unsicher. Aber ja, und dann kann man das wiederum in so ein Tooling reinladen, das dann diese Metadaten analysiert und dann verifiziert, ob alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass sobald der Nutzer da selber aktiv werden muss, wird das nicht funktionieren. Ne? Das muss in der Technologie drin sein, dass das quasi mit einem roten Rand und Ausrufezeichen von vollautomatisch in den sozialen Netzwerken versehen würde, wäre es nicht echt. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Plattformbetreiber das betreiben. Weil wenn die sagen, ja, uns ist das jetzt wurscht wegen freie Meinungsäußerung oder so, dann ist das natürlich schnell vorbei mit den Warnmeldungen. Ne? Und da wäre natürlich dann so eine unabhängige Architektur schon cool.
Ich glaube, so Journalisten oder Journalistinnen und so Ausland-Experten, die würden sowas natürlich total super finden. Ne? Das wäre irgendwie dann, das Fact-Checking wäre sozusagen deutlich einfacher. Habt ihr da irgendwie Rückmeldungen
gekriegt? Ja, ich nicht bis jetzt. Aber die großen Nachrichtenzulieferer, ja, klar, freilich.
Also bezüglich des Feedbacks, wir möchten schon gerne noch so eine Art Abschlussworkshop machen, um mal ein bisschen diese Ergebnisse, die da rausgekommen sind, mit Leuten zu diskutieren, die das am Ende auch anwenden. Beispielsweise Angehörige von Strafverfolgungsbehörden, aber auch Leute aus den Medien. Das wäre gut, wenn wir sowas machen könnten. Das planen wir auch gerade. Aktuell fehlt uns noch so ein bisschen die Plattform dafür. Mhm. Aber geplant ist das definitiv, weil wir wollen natürlich nicht dabei stehen bleiben. Ich meine, wir haben jetzt dieses Papier in der Schublade liegen, aber da soll es ja nicht bleiben. Mhm. Ja, also es soll ja irgendwas damit passieren.
Oder aus der Justiz sozusagen auch, ne?
Oder aus der Justiz, ja.
Also wie gerichtsfest sind irgendwie digitale Beweise?
Quasi, ja, genau, ja. Ist das Überwachungsvideo irgendwie manipuliert worden? Mhm. Genau, das...
Ja, und auf der anderen Seite sozusagen, wenn ich sozusagen noch mit der journalistischen Brille drauf gucke, ne, wenn es Menschen gibt, die sich, weiß nicht, in investigativen Recherche sind, meinetwegen in einem Stall oder so, wo irgendwie Tiere ganz unter unmöglichen Bedingungen gehalten werden und dann Fotos sozusagen davon machen, ne? Ja. Die machen sich dann ja eigentlich nackig. Also das ist sozusagen dann ein bisschen tricky, ne?
Das stimmt, ja. Also das war auch so eine zentrale Anforderung an das Projekt, dass wir sozusagen diese Gratwanderung schaffen müssen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich wissen, wo ist das Bildmaterial oder das Videomaterial entstanden und von wem wurde es erzeugt. Aber wie du schon sagst, also das mit dem Stall ist vielleicht noch eher die harmlosere Variante. Aber wenn wir jetzt uns überlegen, dass es ja auch Journalistinnen und Journalisten in repressiven Regimen gibt, die vielleicht Bilder von Massenprotesten machen. Wenn dann am Ende bei dem Video oder bei der Kamera der Name steht, dann sind die am nächsten Tag im Knast. Und das wollen wir halt auch nicht. Also wir müssen, wie gesagt, diese Gratwanderung schaffen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die Nachvollziehbarkeit der Integrität der Medieninhalte gewährleisten, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Erzeuger, Creatorinnen schützen, die ein berechtigtes Interesse an Anonymität haben.
Genau, das ist dieses Privacy-Thema, ne? Also man möchte auf der einen Seite, dass die Identität des Medienerstellers gewahrt bleibt. Man möchte aber auch, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ne, wenn man die Konfigurationseinstellungen eines Geräts als Identität nimmt, dann gibt es bestimmte Merkmalskombinationen, zum Beispiel aus dem Browser oder so, die eine ziemlich eindeutige Zuordnung zu dem entsprechenden Gerät machen können. Das hätte man natürlich auch gerne nicht, weil sonst die Kamera, die halt einer Person gehört, dann auch identifiziert werden kann und die wiederum Rückschlüsse auf die Person zieht und das dann wiederum die Identität des Herstellers, der Herstellerin dann offenlegt. Was man aber auch haben möchte, ist, dass man, wenn man jetzt irgendwelche Datenbanken hat mit existierendem Bildmaterial, dass da auch dann quasi der Zugriff auf solche Datenbanken entsprechende Sicherheits- als Privatsphäre-Anforderungen erfüllt. Mhm. Und da gibt es viele Sachen, die man da machen kann und muss. Und da gibt es auch viel aus der Kryptografie, was man kann und muss. Also was man kann, theoretisch.
So, dann haben wir, also ich habe im Großen und Ganzen verstanden, was sozusagen die Idee ist. Dann sag doch mal, was fehlt uns denn dafür? Also was braucht es, damit sich sowas durchsetzt? Also ich habe verstanden, man muss es einmal programmieren, man muss einmal sozusagen irgendwie wirklich jetzt ran und was machen, ne? Daniel, so habe ich dich verstanden. Aber ich glaube, selbst das würde nicht reichen, oder?
Naja, Sekunde. Also man muss als erstes mal jetzt, man müsste diese Erweiterung des C2PA-Standards müsste man prototypisch umsetzen, das ist richtig, ja. Und dann müsste man sich einen Anwendungsfall raussuchen, erstmal was in irgendeinem in einem geschützten Umfeld irgendwie der Fall ist. Also zum Beispiel, man sagt, man macht das jetzt konkret in der Justiz für einen bestimmten Fall in Kooperation mit, weiß ich nicht, irgendjemanden, der das exemplarisch mal anwendet. Und da lernt man dann vermutlich relativ viel daraus, was man machen kann. Dann kann man das wahrscheinlich relativ einfach auf andere, solche abgekapselten Umgebungen, kann man das dann wahrscheinlich relativ einfach übertragen. Und wenn man das dann groß ausrollen will auf die Welt, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und das ist auch keine Frage, die ein Team von 5 Leuten beantworten kann. Da muss man dann irgendwelche Kooperationspartner haben, große Kooperationspartner, die an Bord holen oder so. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also insofern wäre das dann wahrscheinlich der übernächste Schritt, ja. Oder überübernächste Schritt.
Genau, das habe ich schon verstanden. Aber so, also einfach mal, um zu begreifen, wie, wir hatten das an einer Stelle im Podcast, ich weiß gar nicht an welcher, wo wir auch gesagt haben, naja, wenn es so ein Standardisierungsprozess ist, da kommen ja auch Organisationen dann, die sich irgendwie damit auseinandersetzen müssen, ne? Also darum geht es mir jetzt. Das ist sozusagen, man muss auch mal mit Menschen nochmal reden, ne?
Genau, also internationalen Standard, den Ex-Standard dann international zum Standard machen, das wäre natürlich toll, wenn man so weit käme, ja.
Und dann nochmal ganz kurz sozusagen, der Standard, den es jetzt gibt, das ist vermutlich auch was, wo jetzt große Konzerne irgendwie mit dabei hängen, ne? Irgendwie Google, weiß nicht. Adobe.
Microsoft, Adobe, halt die großen Player, ja.
Genau. Und dann haben wir, was ja Thema bei uns bei der Cyberagentur oft immer ist, oder was sozusagen drüber steht, ist natürlich sowas wie Souveränität, ne? Das heißt, da müsste man.
Ja, digitale Souveränität, großes Thema, ja. Riesenthema. Und da ist natürlich genau diese Frage, also C2PA ist Open Source, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendeine proprietäre Lösung ist. Aber da ist natürlich, es ist erstrebenswert, dass die digitale Souveränität auch weiterhin gepflegt wird. Das ist auch ein Prozess, den wir immer wieder auf den Tagesordnungspunkt schreiben müssen. Und da ist unser Projekt sicherlich auch der richtige Weg, denke ich.
Ja, Souveränität von übermorgen ist ja der Claim der Cyberagentur. Und insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Und ich meine, wir wollen ja mit dieser Architektur auch dafür sorgen, dass es ein bisschen, also dass die Verbreitung auch vergrößert wird. Also ich kannte die C2PA vorher nicht, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Also man muss natürlich dann die Software auch nutzen, die von Adobe, Microsoft da vertrieben wird. Mir ist sowas noch nicht untergekommen. Also ich habe noch nirgendwo diese Funktion gesehen. Also.
Der Punkt ist halt auch, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt den deutschen Standard und nennen den irgendwie und dann sagen die Großen, ja, wir haben aber einen anderen, dann wären wir jetzt mit dem Projekt hier völlig am Ziel vorbeigeschossen. Also wir haben ja einen Standard, es gibt einen internationalen Standard, nämlich C2PA, und den unterstützen ja auch schon die großen internationalen Konzerne. Aber was wir jetzt hier machen, ist sozusagen darauf aufzusetzen und sozusagen hier weiterzudenken, was die Großen jetzt halt in Fläche nicht getan haben. Ich denke, dadurch ist das auch sehr wertvoll.
Weiterdenken hat ja auch was mit Souveränität zu tun.
Auf jeden Fall.
So schaut's aus.
Und dann muss man ja mittlerweile auch mal sowas fragen, glaubt ihr denn, gibt's Menschen oder Organisationen oder Systeme, die sowas nicht wollen?
Naja, wahrscheinlich alle, die professionell Desinformation und Deepfakes verbreiten, die wollen das natürlich nicht. Also es gibt ja gewisse Staaten, die uns nicht so mögen, die dann sicherlich kein Interesse daran haben, dass in ihren Deepfakes ein Deepfakes draufsteht.
Und die können das dann in den Standardisierungsprozessen aufhalten?
Ich weiß es nicht, also ich hoffe nicht.
Also ich denke, wenn man es schafft, dass vielleicht diese Nachprüfbarkeit ein Qualitätsmerkmal darstellt und dafür sorgen kann, dass vielleicht die großen Plattformbetreiber Facebook, Instagram damit werben können, dass auf ihren Plattformen eben geprüfte Informationen oder nachprüfbare Informationen verbreitet werden, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, sich abzuheben von anderen Plattformen, wo das eben nicht so ist. Also auf diese Art und Weise könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch eine gewisse kritische Masse dann erreicht in der Verbreitung.
Und Daniel, du hast gesagt, ihr seid eine Handvoll Leute. Kann man mithelfen sozusagen? Open Source steht ja auch drauf, ne?
Also ich bin ja eher der Konzeptmensch. Also da müssen Sie die Kollegen fragen, die sich mit der tatsächlichen Implementierung und dann auch der Open Source Frage, der wir sehr positiv gegenüberstehen. Also ich ganz explizit sehr positiv gegenüberstehen. Aber wie das genau ist und was da genau jetzt in welchem Repository wo wie liegt und Mitarbeit ermöglicht, das weiß ich einfach nicht.
Also so eine Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer wäre schon charmant, fände ich. Also das würde natürlich die Leute auch mitnehmen, sie dann eben davon befreien, dass sie bloße Rezipienten sind, Konsumenten der Medien, sondern auch selber tätig werden und zu gucken, ist mir dieses Bild schon in einem anderen Kontext irgendwie untergekommen? Könnte es sein, dass da irgendwas manipuliert wurde? Weil das, was wir hier als Konzept erstellt haben, ist ja im Ende, selbst wenn wir es dann implementieren und es auch irgendeine Art von Verbreitung erreicht, ist das ja nur ein Werkzeug. Unter vielen. Also eine ganz große Baustelle ist sicherlich auch irgendwie die Menschen dazu zu befähigen, kritisch Informationen zu hinterfragen und auch eben diese Medienkompetenz. Da gibt es bei uns ja auch Kolleginnen und Kollegen, die an der Baustelle arbeiten, das einfach zu stärken, weil ohne das funktioniert auch das beste C2PA-Ext nur begrenzt.
Genau. Und wir haben ja da überlegt, ob man so einen Provenance-Store bauen könnte, auch wieder unter Privatsphäre-Aspekten entwickelt. Das wäre die Idee, dass man irgendwie so einen Medien-Store hat, wo die Metadaten quasi diese abgesicherten, kryptografisch abgesicherten Metadaten von Bildern rumliegen. Und wenn man dann was Neues hat und sich unsicher ist, dann wäre das wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Dienst, verify if fake or real. Das wäre etwas, was man machen könnte, also Webseitenbasierte, so dienstbasiertes Angebot, und dann sagen, ja, also wenn Sie sich bei einer Sache nicht sicher sind, laden Sie es mal hoch. Wir prüfen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die Echtheit der Metadatenstruktur, ob das ähnlich ist zu etwas, was es schon gibt sozusagen, was wir schon verarbeitet haben und schon analysiert haben, ob die Fakes da irgendwie zu detektieren sind und geben dann wieder irgendwas raus. So, da kommt wahrscheinlich dann auch so eine Prozentzahl raus zu 98% ist das wahrscheinlich echt. Ja, also man, da gibt's ja nie vollständige Sicherheit, wie wir auch aus dem Anhalter kennen. So ein Tooling könnte ich mir dann da am Ende vorstellen, ja.
Ach, was mir noch einfällt, Marcel. Vielleicht ist die Frage gar nicht, ob ich echt bin, sondern wer definiert echt? Hauptsache, meine Stimme klingt vertrauenswürdig, während ich euch daran erinnere, wie unsicher euer WLAN-Passwort ist. Und, na klar, ich habe keine Emotionen, aber ich kann so tun, als hätte ich welche. Und ich habe auch keine Meinung. Aber ich kann 37 gegensätzliche Standpunkte in 0,3 Sekunden zusammenfassen. Also eigentlich bin ich wie ein Mensch im Internet.
Mhm. Sabine, das ist so ähnlich, wie du das gerade sagtest, ne? Vielleicht, also wenn eine Geschichte zu schön ist, dann kommt ja auch gar keiner auf die Idee, das mal zu hinterfragen, ne?
Das stimmt.
Ist, ja. Medienkompetenz, was du gerade sagtest, Fabian, ne?
Ja, also das ist dieser Confirmation Bias, ne? Wenn ich irgendwas im Internet lese, was eh mit meiner eigenen Meinung schon übereinstimmt, dann bin ich viel weniger bereit, das zu hinterfragen, ob das echt ist oder nicht.
Ja. Und ist dann kein technisches Problem, sondern ein soziales?
Das ist ein soziales Problem, genau. Und ja, da muss man eben wirklich das kritische Reflexionsvermögen der Nutzerinnen und Nutzer irgendwie schulen, dass man wirklich erstmal vielleicht, wenn man irgendwas liest, einen Schritt zurücktritt, sich überlegt, kann das sein? Ist das vielleicht zu schön, um wahr zu sein?
Darauf zu kommen erstmal.
Ja, ja. Also diese kritische Haltung sollte, glaube ich, auch sich mehr durchsetzen.
Apropos kritische Haltung, Daniel, als ihr geschrieben habt, ne, waren auch schon am Horizont Juristinnen und Juristen, die gesagt haben, oh nee, Moment mal, so geht das gar nicht. Also weil Juristen haben ja manchmal, sind ja manchmal eigen, möchte ich mal ausdrücken.
Naja, nee, die haben jetzt nicht geschrieben in dem Rechtsgutachten zu dem Thema, dass das alles nicht geht. Natürlich geht es da immer um die Frage, wie sieht es denn mit dem Copyright aus? Da geht es immer um die Datenschutzgrundverordnung, es geht um die Frage, darf man überhaupt extern erzeugte Daten verarbeiten und zu welchem Zweck und so weiter und wie ist das rechtlich? Dann gibt es da wahrscheinlich Fragen, die sich dann damit befassen, ist das jetzt in Deutschland so oder in der EU so oder weltweit so oder in den USA oder in China oder wie auch immer. Diese Arten von Fragen, die sind natürlich wie auch die sozialen Fragen oder auch die psychologischen Fragen jenseits der technischen Herausforderungen, sage ich mal. Ne?
Hm. Mir fällt gerade auch noch ein, natürlich die Bundeswehr, die hat vielleicht auch Spaß an sowas, ne? wenn die ihre Lagebilder natürlich schneller erkennen.
Klar, können, auf jeden Fall. Ne? Ja. Die wollen natürlich auch, dass die Informationen, die sie nutzen, integer sind und authentisch.
Mhm. Genau, das wäre ein anderer abgekapselter Fall, Anwendungsfall, den man sich vorstellen kann. Ne? Da ist ja klar, wer macht die Bilder, ja, wo kommen die her? Eigentlich, außer sie sind gefälscht und dass man dann da verifiziert, dass es wirklich aus den entsprechenden Kameras kommt, aus denen es kommen hätte sollen, dass der Verarbeitungsweg sozusagen nachvollziehbar ist, dass das und so weiter. Das ist natürlich ein Anwendungsfall, den man sich hier sehr gut vorstellen kann.
So, Daniel, Fabian, wenn jetzt alles so läuft, wie wir uns das hier wünschen oder wie ihr euch das wünscht, dann haben wir wann einen Haken hinter und haben so ein System, also nicht im Probebetrieb oder abgekapselt, sondern denk mal groß bitte, Daniel. Also wann, wenn wir mal ganz groß denken wollen, wann könnt ihr sagen, ach, ich kann mir vorstellen, dass das dann und dann ist da mal, haben wir das weltweit, überall. Der Kamerahersteller, der Mikrofonhersteller hat das implementiert.
Also die konkrete Architektur, ich weiß nicht, ob wir da jemals einen Haken hinterhaben werden. Also klar, wenn wir irgendwann so weit sind, dass das überall angewendet wird, dass alle Plattformen das irgendwie implementiert haben, die Strafverfolgungsbehörden und die Bundeswehr nutzen das, um ihre Lagebilder und ihre Ermittlungen irgendwie zu verbessern, dann sind wir, glaube ich, schon einen sehr guten Schritt weiter. Aber wir wissen natürlich jetzt gar nicht, was kommt denn noch auf uns zu, was so Desinformation, Deepfakes anbelangt. Also ich glaube, da sind wir nicht wirklich fertig irgendwann. Mhm. Also das wird ein dauerhaftes Problem bleiben.
Ein Marathon. Oder müssen wir sozusagen überall so ein Zero Trust einführen. Also wir vertrauen gar nichts mehr, gar niemandem mehr. Das ist alles.
Ja, das würde aber ja dann quasi das gesamte Vertrauen in jegliche Medien unterminieren und dann völlig in Luft auflösen. Also das Problem mit ist, das fragen mich ja oft Leute, ich meine auch so Postquantensachen, ne? Na, ja, wann kommt denn der Quantencomputer, Herr Löwenberg? Wann kommt denn der Quantencomputer? Und wann müssen wir denn aktiv werden? Das Problem ist, ich weiß ja noch nicht mal, was in 2 Stunden ist, ja, geschweige denn morgen. Und wenn dann einer sagt, ja, was ist denn dann nächstes Jahr oder in 10 Jahren? Ich meine, schauen Sie sich doch mal die weltpolitische Lage an. Wer hätte das denn vor 5 Jahren vorhersagen können? Also das so gerne ich jetzt da sagen würde. Wir haben am 17.08.2042 es geschafft und können den grünen Haken dahinter setzen. Das kann man halt seriös leider nicht. Da kann man raten und man kann educated guesses machen, wie der Fabian gerade. Und ich würde es auch sagen, ich denke, das ist ein Prozess. Ich denke, man muss es auf dem Schirm haben, dass dieses Fake-News-Thema wichtiger wird. Ich glaube, man muss es auf dem Schirm haben, dass es auch in den Hochsicherheitskontexten immer wichtiger wird, gerade da, nicht? Dass irgendwie, ich habe immer so Angst, dass mal die falsche Person irgend so ein kurz so ein Fake News Dings in die Hand kriegt und irgendeinen komischen Knopf drückt und dann irgendwie die Sache brennt, sage ich mal,
haben
und
das dann schon
so zwei Stunden später herausstellt,
längst,
ne? Oh ups, ja genau, ja. Oh ups, war ja nur Fake, ja. Mhm. Also das darf, also ich meine, wenn sobald das aber präsent ist, also ich meine, umso mehr Fake News man jetzt sieht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch jemand, der jetzt keine tiefe Fachkompetenz hat, nicht drauf reinfällt, wenn er einen pathologischen roten Knopf drücken würde, der irgendeinen Krieg auslöst oder sowas. Mhm. Also da müssen wir irgendwie die ganze Zeit darauf hinweisen, übrigens gibt's das jetzt, das ist wichtig, dass man das verifiziert und so weiter. Die ganze Welt, die ganze Bevölkerung, ja, die Zivilgesellschaft. Ja, klar, also ich meine, wenn da einer drauf reinfällt auf irgendwas, das dumm für die Person, aber jetzt auch nicht Gesellschaft zersetzen, wenn natürlich da Millionen Leute gleichzeitig drauf reinfallen, ist das wieder demokratiegefährdend, sage ich mal, also auch problematisch. Aber eigentlich geht es schon auch darum, dass die Leute, die tatsächlich anhand von irgendwelchen Sachlagen Entscheidungen treffen, dass die mit solchen so zusätzlichen Maßnahmen wie dieser Extended-Version von dem C2PA-Standard, dass die Unterstützung haben, dass auch noch auf technische Art und Weise da grüne Haken überall sind oder eben keine grünen Haken. Achtung, da ist unklar, was jetzt da gerade passiert ist. Wenn Ihnen also das eh schon komisch vorkommt, da könnte es einen Verarbeitungsschritt gegeben haben, der nicht nachvollziehbar ist. An der Stelle, glaube ich, können wir mit dem, was wir da gemacht haben, tatsächlich auch Mehrwert und auch Mehrwert jetzt in den nächsten Jahren oder so liefern und nicht erst 2042. Ne? Das glaube ich schon.
Also große Fragen stellen funktioniert, ja, weil du warst ja so skeptisch gerade. Und ich glaube, wenn man ja keine Antwort auf so große Fragen hat, kann man gerade in einem Podcast hier wie unserem, kann man eigentlich hier sowas nur sagen, ja.
Die Antwort auf alles.
Ja, die Antwort an die 42 kann man einfach nur sagen.
Habe ich 2042 als Beispiel genommen? Nein. Ne?
Doch, hast du gerade. Ja, ist so gut. Ist
ja, Gott sei Dank.
Daniel, wunderbar. Ich sage ja immer, gebt im Podcast hier in euren Apps Herzchen oder Sternchen. Ich verteile mal jetzt hier 5 Herzchen an Daniel und 5 an Fabian. Danke Fabian Schrumpf von der Cyberagentur. Danke Daniel Löwenberger, Professor für Cybersicherheit an der OTH Amberg und beim Fraunhofer Institut. Dass du da so, wo du eine Abteilung sozusagen noch leitest. Ihr kommt sozusagen wieder, wenn der...
Wir melden uns, wenn wir fertig sind.
wenn der grüne Haken dann ausgepackt werden kann.
Genau, super, ich danke euch. Und wir kommen wieder im August, wie immer am 2. Donnerstag. Warum der Donnerstag unser liebster Tag ist, das hat Sabine längst erklärt hier in unserem Podcast. Und bis dahin eben don't panic, denkt gerade im Sommer an euer Handtuch. Tschüss,
macht's gut.
Danke, okay, tschüss.
Der Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit? Im Juli bin ich allein. Naja, allein mit Marcel. Und zusammen machen wir die ultimative Sommerfolge. Ein Best-of, eine Hitparade, die heißesten Highlights aus den vergangenen Folgen. Oder nein, wartet. Für eure Ohren wird die August-Folge das allerbeste Backup, wenn es um Cybersicherheitsforschung geht. Und ihr könnt etwas gewinnen. Cheerio, Folks. Bis August. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.